Sensationeller Heimsieg von Charles Leclerc und Ferrari in Monza. Heute die Rennanalyse bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zur Rennanalyse des Großen Preis von Italien. Heute hier bei uns bei Overtake und an meiner Seite sind natürlich mehrere Leute. Ich weiß, ihr seid es gewohnt gewesen, dass wir da jetzt nur zu zweit sitzen. Nein. Für so ein Ereignis kommen natürlich alle hinter die Mikrofone, denn es gibt einiges zu sprechen, ein ereignisreicher Grand Prix, ein sensationeller Grand Prix. Und dafür habe ich an meiner Seite René.
Buongiorno.
Und Matti.
Hallo.
Ja, liebe Leute, ihr kurz hat es schon durchgeklingelt, WhatsApp-Gruppe hat geglüht. Wir haben auch die Siegerehrung geschaut, was ja, sag ich mal, nicht immer vorkommt. Kann ich davon schließen, dass ihr zwei diesen Grand Prix sehr genossen habt?
Ich bin sehr glücklich, ich freue mich sehr für Charles Leclerc. Der schaut so selten glücklich aus bei der Arbeit und hat er richtig glücklich ausgeschaut. Die Stimmung in Monza, unglaublich. Man hat ihn kaum gesehen bei der Siegerehrung vor lauter Pyrotechnik und roten Nebelschwaden. Alle haben die italienische Hymne mitgesungen. Ein großes Herz und dann so ein großes Ferrari-Wappen, so als Banner am Boden. Geht nicht besser. 100 von 100, Matti, oder?
Ja. Ich habe den Grand Prix über weite Teile sehr genossen. Zwischendurch muss man auch sagen, war es nicht immer der spannendste Grand Prix, gerade in der Anfangsphase. Aber das Endergebnis war sensationell. Also es hätte, ja, weiß ich nicht, es könnte nur vielleicht noch eine Spur besser sein, hätte man ein Doppelpodium von Ferrari gehabt. Nachdem sie auch zwischenzeitlich kurz mal so ausgesehen hat. Aber ich glaube, mit dem Charles-Sieg und diesem Glück in seinem Gesicht kann man sehr gut leben. Wow. Also gerade das immer so, zwischenzeitlich hat er so ausgeschaut, als kommen ihm sogar vor Freude die Tränen. Also, na, da geht einem das Herz auf. Das war ein schöner Moment.
Das war ein ganz großartiger Moment, oder? Und man muss sagen, Ferrari hat aufgrund der Strategie gewonnen. Ich weiß nicht, ob wir das jemals in diesem Podcast so gesagt haben bis jetzt. Die haben aufgrund der überlegenen Strategie in einem unterlegenen Auto gewonnen. Ich meine, wow.
Wobei man auch, das ist halt schwierig, überlegt, weil, sind wir uns ehrlich, wenn du von 1-2 wegfährst, abgesehen, dass das McLaren gemacht hat und nicht gewonnen hat, aber es ist halt einfach, jeder hat zweimal gestoppt. Also das wäre, das Risiko wärst du nie eingegangen, wenn du 1-2 bist, dass du da mit einem Stopp probierst durchzufahren. Nie. Weil es wäre sich ja fast nicht ausgegangen, dass du durchkommst. Das hast du nicht am Schirm haben können.
Na, das war tatsächlich, würde ich auch sagen, das war ich weiß nicht, ob es dann auch Glück war, ein Glücksgriff war, weil sie waren schlussendlich dann in einer Position, wo es fast alternativlos war. Vielleicht haben sie geschaut, was machen die anderen, wie schaut unsere eigene Reifenbalance aus, wie schauen wir aus, was der Abtrieb macht. Bei McLaren war es deutlich schlechter offensichtlich, die Fahrer haben sich deutlich früher beschwert, bei Ferrari war es ruhig und dann am Schluss warst du halt in der Situation, wenn wir jetzt stoppen, ist sowieso vorbei, da haben wir keine Chance mehr und lass es uns probieren und das war taktisch richtig, das war mutig, das war risikobehaftet, aber es hat sich hinten 100% natürlich ausbezahlt, dass man da diesen Heimsieg einfährt. Und ja, wie ihr sagt, es war das schwächere Auto vermeintlich. Also, und ja, es war gut verwaltet, alles fehlerfrei geklappt, muss man den Hut davor ziehen. Ob das jetzt, sagen wir mal, in den nächsten Rennen so weitergeht, hat auch Charles Leclerc im Abschlussinterview bezweifelt, dass das Package so gut funktionieren kann auf den künftigen Strecken, die noch kommen. Aber ich glaube, das kann man eintauschen für so einen Heimsieg.
Der Charles hat es richtig analysiert, er hat die zwei wichtigsten Rennen des Jahres gewonnen. Ja. Passt, Punkt aus.
Ja, beide Heim-Compris.
Genau.
Seinen und den vom Team, besser geht's nicht. Also, vor allem den in Italien, glaube ich, im Monza willst du im Ferrari immer gewinnen. Ich glaube, es gibt kein schöneres Podium im ganzen Kalender. Gerade auch, weil die Fans ja auf die Strecke dürfen. Und es ist ja wirklich, es war ja komplett rot. Da ist ja jeder mit irgendeinem Ferrari-Merch auf die Strecke gegangen. Also das ist ja absurd. Dann singen alle die Hymne mit. Das geht nicht besser.
Ja, und der Charles hat immer sehr brav war, der Italienische mitgesungen. Und
das stimmt.
So gut Italienisch kann, ich glaube, der fühlt sich schon auch
scheiß Italienisch. Naja gut, seit 5 Jahren sitzt im Ferrari. Ich habe gewusst, dass er ein bisschen Italienisch spricht, aber dass er so fließend Italienisch spricht, das war mir jetzt neu. Also er dürfte sehr brav Italienisch auch weiterhin gelernt haben. Weil das hat sich, also dieser Funk am Ende des Rennens, das hat sich sehr flüssig für mich angehört. Als Laie angehört,
nachdem ich es nicht. Er kann auch einfach irgendwas gesagt haben. Ich glaube, er hat ganz einfach Bibidi-Bobidi-Bubidi.
Nein, ja, also mir wurde simultan übersetzt, der hat das schon gut gesprochen. Da muss ich aber eins auch gleich dazu sagen, vielleicht gute Überleitung, er ist absolutes Weltmeistermaterial, der Charles, oder? Die Nerven, das funktioniert ja. Bei dem. Da habe ich nämlich gedacht, so wie die in dem Cooldown-Room gesessen sind, 2 von 3 sind für mich absolutes Weltmeistermaterial. Sagt sie das auch so? Oder sagt sie 3 von 3?
Nein. In der aktuellen Verfassung würde ich nicht sagen 3 von 3, ja. Wir haben da, glaube ich, dieselben Leute im Kopf.
Weil irgendwie so, ich habe mir jetzt wieder gedacht, da muss man jetzt ja gleich wirklich zurückspulen auf Runde 1. Der Lando hat wieder die Pole Position hergegeben, diesmal nicht in der ersten Kurve, aber wieder in der ersten Runde. Und der Oscar, das Manöver, das war wirklich, da hat er auch Mut gezeigt. Also das war so kompromisslos und das hat mir gefallen.
Aber auch davor gegen George, ja. Weil Oscar hatte nicht den besten Start. Oscar wäre ja am Start auch fast von George geschnupft worden, aber da ist er rübergezogen. Das fand ich schon.
Das war mega, also da war kein Platz. Ja.
Da war gar kein Platz. Das war sehr stark. Das war schon eiskalt. Das war auf die erste Kurve zu. Und in der zweiten Kurve, muss man eigentlich sagen, hat er sich dann Platz 1 geholt. Also das war
irre.
Der hat geliefert. Oscar hat einfach, der hat die Chance gesehen und der hat geliefert. Eiskalt, kompromisslos, ohne Schnörkel. Weißt du, das war nicht herrichten, reinstechen, durchfahren. Punkt.
Das kann für den Lando nicht lustig sein. Der fährt schon so lange Formel 1 und jetzt merkt er, der Oscar in seiner zweiten Saison, das ist kein so, was das so Bromance wie mit Yuki Tsunoda und Pierre Gasly damals
ja, beim Alpha oder ist ja wurscht, oder der mit Carlos, also Lando Carlos, ja. So ist das nicht, oder dass er in Danny Rick unter Kontrolle hat, das ist auch nicht, sondern der Oscar ist, der zeigt so.
Das ist der Stärkere von den beiden, kommt mir vor. Also der ist
nervlich
so
auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Und beim Liefern, ja, ich meine, so darf man jetzt auch nicht vergessen, ich meine, Lando hat das letzte Rennen in Sandford hat er gewonnen. Aber wenn ich die beiden einfach beim Fighten sehe, habe ich das einfach, gibt mir Oscar einfach das Gefühl, dass er, obwohl er erst so kurz dabei ist, sehr abgebrüht ist und da einfach eine ganz andere Nervenstärke hat. Wirklich eiskalt. Während beim Lando habe ich immer das Gefühl so, das sagt sie, bekrittelt sie ja auch beim George, dass wenn es drauf ankommt, der manchmal einen Fehler hat. Und das, finde ich, hat der Lando auch. Der ist nicht so eiskalt.
Ja, also das finde ich so beeindruckend. Also irgendwie das Interview heute, das mag ich irgendwie an Piastri, der ist noch nicht so ultramedien geschult, der hat sich ja richtig ausgegaut, so, oh, es tut weh, Platz 2 tut weh. Was der freut sich nicht einmal vom Platz 2 in seiner zweiten Saison. Da merkst du, was der für einen Anspruch an sich hat.
Ja, aber im Lando hast du es ja auch angesehen, obwohl der, ich weiß nicht, der Oscar ist mir da echter. Oder ja, der sagt auch,
nicht so gecoacht.
Ja, aber er hat ja auch nichts Ungutes gesagt. Ich meine, der Lando hat ja auch gesagt, dass er unzufrieden ist. Aber im Oscar, ich weiß nicht, der steht da eher mit so breiter Brust. Die Körpersprache ist eine andere einfach. Der Lando wirkt für mich da immer so geknickt, so eigentlich will er, also der weiß jetzt, wie der Sieg schmeckt. Der hat dieses Jahr gewonnen, weißt, der will wieder gewinnen. Aber der Oscar lässt sich da in diesen Interviews von der Körpersprache nicht so ganz so fallen. Also wirkt es einfach auf mich. Deswegen habe ich einfach mehr so ein, ja, gibt bei der Oscar bessere Vibes, dass er standhafter ist, was den Druck und alles betrifft.
Er wirkt unglaublich abgebrüht, obwohl er eigentlich auch nur ein Jahr jünger ist wie der Lando und viel weniger Erfahrung hat. Aber da, also es ist halt, ja,
so von Erfahrung wirkt er nicht so.
Das wird so spannend, wie sie das intern aufmischen wird. Also das hat echt Potenzial für Lewis Nico 2.0 oder Lewis Fernando, um es in McLaren-Terms zu sagen, oder?
Ja, da bin ich halt, ja, ich bin halt gespannt. Die sind beide und ich glaube, sie haben beide lange Verträge noch. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, der Lando, das Auto hat er und im Qualifying ist er ja auch da, aber im Qualifying schließt er meistens besser ab. Aber es ist dann eher, der Oscar ist da, was das betrifft, einfach mehr wie der Lewis. Der Lewis ist ja auch, wenn man sich seine Qualifyings die letzten Jahre anschaut, schließt er deutlich schlechter ab im Vergleich zum George. Auf die schnelle Runde ist der Lando wesentlich schneller als der Oscar. Aber das ist nicht im Rennen. Im Rennen ist der Lewis, hat er auch, der Lewis diesen Killerinstinkt, den der George nicht so hat. Ist fehleranfälliger, der George. Und das heißt, hat der Lando genauso.
Der George ist alles oder nichts, kommt oft vor bei seinen Fahrmanöver, muss ich sagen.
Ja. Also, aber ja. Oscar, also wenn ich mich für einen Fahrer entscheiden würde, muss ich da tatsächlich Helmut Marko recht geben. Ich würde mich für Oscar entscheiden.
Als Future Champion auf jeden Fall. Ja. Also wenn der, also der hat Weltmeisterpotenzial in sich, das sehe ich ganz klar.
Und das muss man auch beim Charles sagen, gebt ihm ein Auto und der holt euch den Weltmeistertitel. Gebt ihm ein Auto, ja, wo er jede Woche die Chance hat, nur die Chance hat zu gewinnen. Und der hat es heute wieder gezeigt. Er kann gewinnen, wenn du ihm die Chance gibst.
War da beim zweiten Max-Titel, das wäre möglich gewesen, wenn Ferrari da nicht alles falsch gemacht hätte mit der Strategie in diesem Jahr. Wenn ich dran denke, oder? Da war der Ferrari.
Wobei, ich weiß nicht, haben wir uns da nicht auch ein bisschen verdummt? War da nicht auch ein paar individuelle Fahrfehler von Charles doch auch dabei? Ich bilde mir ein, da waren auch so ein paar unnötige Ausfälle dabei, die Charles schuld waren. Habe ich das falsch
erinnert? Ja, das in ich habe da Frankreich im Kopf. Ja,
genau.
Da ist er in Führung. Ja, gut. Also aber es waren so ein paar Sachen
dabei. Ich glaube auch, dass du es natürlich mit dem Fahrer, ich glaube, du kannst mit sehr vielen Fahrern da mit dem richtigen Auto auch um Titel mitkämpfen. Jetzt werden wir es dann, würde ich es gerne mal sehen, also es wäre interessant natürlich, dass man es auf die ganze Saison sieht. Lando Norris kann jetzt immer noch Max einholen. Es rückt nur alles auch noch ein bisschen näher zusammen natürlich im Rennstand. Aber schauen wir, ich würde jetzt das gerne, schauen wir uns noch ein bisschen mehr auf das Rennen. Wir haben es schon angesprochen, Oscar Piastri mit einem sehr guten Anfangsmanöver. Für mich persönlich muss ich auch jetzt nochmal sagen, auf die Lobeshymnen anschließen, für mich der Fahrer des Tages. Charles hat es natürlich gewonnen, aber da habe ich es mehr bei der Taktik gesehen und vielleicht beim reifenschonenderen Auto. Aber Oscar eben mit diesen Moves am Anfang, dann die Aufholjagd am Ende, gib ihm 2 Runden mehr und er hat auch Charles. Also ganz, ganz beeindruckend. Und ja, ich meine, die erste Runde, wie du, Matti, hast es ja schon angesprochen, wir haben dann eine relativ langweilige, unter Anführungszeichen, so ein erstes Drittel gehabt. Aber die erste Runde war natürlich spannend. Wir haben George Russells Rennen, der ja als Dritter gestartet ist, eigentlich sehr vielversprechend, auch Mercedes sehr gut im Qualifying ausgeschaut, war dann der enttäuschende 7. Platz schlussendlich nur, hatte den... Ja, das Duell da mit Oscar musste schon in der ersten Kurve den Notausgang nehmen, ist weit zurückgefallen. Nase haben es dann auch noch getauscht, glaube ich.
Ja.
Das kostet natürlich auch Zeit. Für ihn leider nichts geworden. Lewis auf der 5 bei Mercedes. Sehr unscheinbar das ganze Rennen über eigentlich. Hat man sehr wenig gesehen, hat weder nach hinten oder nach vorne große Kämpfe gehabt, würde ich sagen. War mit dem Qualifying sehr unzufrieden. Nur 6. gestartet. Wie schätzt ihr da ein? Lewis Hamilton auf der Mercedes Abschiedstournee. Ist da, ja, hat er sich da, hat er was verpasst oder ist das ungefähr da, wo man ihn einordnen kann in dem Rennen?
Ich glaube, das hat schon ungefähr gepasst mit dem Auto, oder? Matti, hast du das Gefühl, dass...
Ja, der Mercedes war sehr unscheinbar. Ich meine, sie waren schneller als die Red Bull.
Gerade auf dem Long Run waren sie sehr stark da, hat man auch gesehen, schon im Training.
Aber ja, ich weiß nicht, also wir hatten gerade am Anfang, wo alle im DRS waren, also das DRS hat ja eigentlich, muss man wirklich sagen, das war ja komplett von Hugo. Also es gab gar keinen DRS-Effekt. Ich kann mich an 2 Manöver erinnern. Eins davon war, wo Oscar mit dem frischen Reifen am Carlos vorbeigegangen ist. Das war schon gegen Rennende dann. Was war das zweite? Das war George beim Checo. Aber ansonsten hatte das DRS, finde ich, sehr, sehr wenig Effekt. Ja, ich würde sagen, die Mercedes waren so ungefähr auf Ferrari-Augenhöhe von der Rennpace. Dann, es ist okay, dass er 5. ist. Ich glaube, da ist einfach nicht viel mehr gegangen, auch nach vorne. Die McLaren waren schon das stärkste Team. Die haben definitiv das stärkste Auto.
Ja, und das wäre eigentlich auch ein interessanter Punkt noch. Wir haben im Chat vor der Aufnahme gemeint, McLaren kann da eigentlich nicht zufrieden sein mit diesem Ergebnis, wo ich ein bisschen widersprechen würde, weil eigentlich ist es ja für die Konstrukteurs-WM und die Fahrer-WM auch so ein bisschen, da wäre vielleicht Optimierungsbedarf gewesen. eigentlich ein ganz gutes Ergebnis. Hat man sich so ruiniert, dass man gegeneinander gekämpft hat? Hätte man das taktisch klüger auch nach Hause bringen können?
Aber das will doch keiner sehen, oder?
Ja.
Ich weiß schon, wie es meinst. Wenn die jetzt 1-2 gemacht hätten mit dem Doppelsieg, dann wären es punktemäßig auf Gleichstand mit Red Bull gewesen. Red Bull aber noch weiter vorne, weil sie mehr Siege haben.
Na, aber ein Punkt Unterschied ist.
Ja, mit der schnellsten Rennrunde auch noch. Hätten sie auch noch mit haben gebracht. Das war immer, zwischenzeitlich haben sie es ja mal kurz gehabt, die Konstellation. Aber ich will das doch nicht sehen, diese ganzen uninteressanten Manöver. Ich mag Racing sagen. Und die habe eigentlich super gefunden, dass da im Funk lief, raced euch gegenseitig Papaya Rules. Bitte das Rennfahren. Es nennt sie Rennfahren, oder? Weil ich habe mal gedacht, wieder da. Es gab ja mal so einen kurzen Zwischenfall zwischen George Russell und Checo Perez, wo der Georgie abkürzt hat, die Position zurückgegeben hat an den Checo und dann gleich wieder den Kampf begonnen hat. Und der Checo funkt, was soll das? Der hat mich vorlassen, jetzt raced er mich gleich wieder. Was soll das? Dann denke ich mir, ja, Bro, ich schaue mir da Rennen an. Also, weiß ich nicht. Also,
wobei ich das immer, alle Rennfahren. Wobei das zugeben, wenn es mal für dich eine Lücke im Reglement ist. Also, das haben wir jetzt schon, das haben wir auch 2021 mal Max gegen Lewis gehabt, wo keiner, wo das extra taktisch abpasst mit der Position zurückgeben, dass der Vorteil ja trotzdem vorhanden ist. Aber gut, das ist eine ganz andere Diskussion.
Wobei da ist es doch gerade auch so gewesen, dass der Checo ja überhaupt den George einmal überhaupt rausdrückt hat. Von dem her keine Ahnung. Aber ich weiß, auf was du hinaus willst. Dieses ganze Fahrzeug einfach. Auch wenn auch das sofort jedes Mal irgendeiner da rumtut. Ich weiß nicht, war das am Anfang, wo der Max gleich gefunkt hat, der Lewis hat ihm zu wenig Platz lassen. Ich meine, ihr wart beide auf der Strecke. Es ist halt Rennen. Fahr einfach.
Ja, es ist ein Autorennen. Also ich weiß nicht, ich würde halt schon gerne einfach, dass die fahren. Und nicht immer alles so da am Funk um und um gejammert wird.
Das wie, oder ja, wenn wir Wheelbanging haben. Der hat mich berührt. Naja, gut. Entschuldigung, ich meine, so ein bisschen Kontakt kann man ja auch haben, also beschwert sich dann
nicht. Vor allem ist das selten etwas, wo ein Fahrer was davon hat. Ich glaube, so etwas taktisch einzusetzen mit Wheelbanging ist, glaube ich, sehr schwierig, weil die Gefahr, dass du selber irgendwas hinig machst, einfach riesig ist.
Ja,
also, eben, also ich meine, wenn es so ein Torpedo-Angriff wird, wie der Nico Hülkenberg ihn heute aus. Aber es ist gut, die alte Daniel Quiert-Manier.
Wobei ich da im Alex Wurz auch ein bisschen widersprechen muss, weil der hat, ich habe es heute im ORF geschaut, und da hat er irgendwann bei so einer Aktion hat er gesagt, wenn du siehst, dass du der äußere Fahrer bist und da zischt einer rein, dann mach halt auf. Wo ich mir denke, so, warum soll ich meine Position freiwillig hergeben? Ja. Ich meine, wenn ich der vordere Fahrer bin, dann mach halt du keine Harakiri-Aktion. Das kann ja nicht sein, dass du jedes Mal da die einfach reinstichst und ich dann aufmache und überbleib. Weil, wo sind wir denn da wieder? Dann bremst halt um die Meter vorher oder rechtzeitig, weißt
du? Es darf keine legitime Taktik sein, so einfach so, ich raste jetzt rein und wenn du da bist, hast du halt ein Pech gehabt. Das kann ja nicht, kann ja nicht die legitime Taktik sein, das ist ja kein Autofahren. Also das ist ja... So habe ich als Kind auf N64 Formel 1 gespielt.
Wenn du die Strafe deaktivierst.
Genau. Fährst du nämlich genau auf dieser Strecke einfach gerade drüber. Der ersten Schikane. Ups.
Und erster.
Naja, ihr habt das ja schon gesagt, Nico Hülkenberg hat sich das Rennen durch Strafe ein bisschen dann auch ruiniert. War kein glorreicher Tag für den Haas-Piloten. Sonst muss man auch sagen, bevor wir jetzt noch ein bisschen näher dann auf die Einzelperformances eingeben, wieder mal ein Rennen ohne Safety Car. Ein Ausfall, Yuki Tsunoda, war glaube ich eh im Duell mit Nico Hülkenberg. Oder was? Kevin
Magnussen. Viel zu sicher, der Sport.
Nein, das war glaube ich Nico. Viel zu sicher. Ja, ich. Ja, es ist natürlich nie zu, also es ist ja nie sicher genug, kann man schon sagen, aber also ein bisschen. Ich weiß nicht, wir haben jetzt gefühlt sehr lange, waren die Rennen, die letzten Rennen, die wir hatten, waren sehr, ja, ich weiß nicht, sehr crashfrei, was eh gut ist natürlich für die Gesundheit der Fahrer, aber dass der Safety Car gar nicht mehr rauskommen musste, schon ein bisschen seltsam.
Wir haben auch wenig Motorenprobleme.
Ja, das ist wirklich
einer komplett. Das ist was, wahrscheinlich, ich nehme an, es liegt daran, dass die Teams im Vorhinein mittlerweile einfach die Strafen auf sich nehmen und einen Komponenten einfach dann während oder nach dem Qualifying wechseln, wenn sie sehen, oh, der schaut schon ziemlich schlecht aus, wir gehen damit nicht ins Rennen, weil die einfach auch schon so limitiert sind, die ganzen Sachen. Vielleicht liegt es auch daran einfach. Das ist, Weil früher hast du ja wechseln können, wie du willst, ja, wenn du das leisten hast können. Weißt, und dann hast du vielleicht auch überhaupt den Motor einfach mehr aufdreht. Das machst du ja jetzt wahrscheinlich auch nicht. Ich nehme stark auch an, dass Ferrari volle Power heute gesetzt hat und voll aufdreht hat, weil Heimrennen, wann, wenn nicht jetzt. Ja, ist ein bisschen schade das Ganze. Ich finde diese ganzen Motoren-Limitierungen etwas ein bisschen schade. Ballert's raus. Wir sind da ja in der Formel 1.
Ja, weniger geballert wurde heute bei Red Bull. Da geht die Talfahrt leistungstechnisch weiter. Man hat das Gefühl, die werden jedes Rennen langsamer. Aktuell, was schon ziemlich auch eine Leistung ist, bis zu einem gewissen Grad, muss man sagen. Eine, wo jetzt, sag ich mal, die Fahrer nicht sehr zufrieden können sein sollten. Sergio Perez scheint es wurscht zu sein, der fährt dieselben Ergebnisse wie mit dem schnellen Auto. ist als Achter ins Ziel gekommen, Max nur Sechster und zwar mit wenig Luft nach vorne, auch im Qualifying. Weiß ich gar nicht, wie viel Qualifying ist Sechster?
Siebter.
Also ein Platz gut gemacht wegen eben George Russells.
Ja.
Ja, verhunztes Rennen, muss man ja sagen. Aber man hat da wirklich keine Gefahr dargestellt, auch irgendwie aufs Podium zu kommen. Hat versucht, taktisch irgendwie zu irgendwelche Tricks auszupacken. Man hat vielleicht eben auf ein Safety Car gehofft, vielleicht sogar auf eine rote Flagge, weil mit dem hätte man dann vielleicht kurzzeitig was reißen können. Aber ja, das ist Komplettkatastrophe, würdest du sagen, so einen Leistungsabfall, gibt es da irgendwas, was ähnlich schon mal passiert ist in der Formel 1?
Ja, also mein Gefühl ist es halt, das ist Adrian Newey. Man hätte doch einen Christian Horner aussehen müssen. Monokausale Erklärung. Das wird jetzt noch schlimmer, glaube ich, bis zum Ende der Saison hin.
Naja, die haben halt einfach, ich meine, sie sind ja auch von den Sidepods, sind sie wieder zurückgegangen zu den alten, die sie am Anfang des Jahres hatten. Ich glaube, dass man bei Red Bull einfach, dass der Wagen nicht langsamer wird, aber dass
halt schneller.
Die anderen haben einfach die richtige Entwicklung eingeschlagen, während Red Bull das halt nicht gemacht hat. Und ja, höchstwahrscheinlich wird das mit, wie heißt der, Pierre Vacher oder Vacher, wird das mit dem über einen längeren Zeitraum auch funktionieren, aber dieses Red Bull Auto ist halt über Jahre hinweg, war das ja das Kind von Adrian Newey, also das ist ja komplett auf ihn ausgerichtet, wie er sich das vorstellt, weißt, wenn da was, der hat im Kopf, wo er was neu ändern muss und nachdem der ja einfach da nicht mehr mitwirkt und das jetzt komplett wer anderer macht, der hat vielleicht anderes Konzept im Kopf und dann funktionieren dem seine Teile halt auch nicht, das war halt vielleicht nicht so geschickt, sich da gegen den Adrian
zu entscheiden,
ja.
Gut, er hat sich, glaube ich, eher gegen das Team entschieden, gell? Also er hat ja dann gesagt, er resigned. Er war ja nie praktisch da im Fokus, aber also ich denke, wenn das jetzt so weitergeht, vielleicht kann der Max noch irgendwie die Fahrer-WM saven.
Weil also die Konstrukteur-WM ist für mich...
Die ist weg jetzt, ja. Da muss ich aber auch sagen, dass sie Mercedes nicht mehr erholt. Wir haben ja noch kurz überlegt, ob Mercedes noch am Platz 3 mitfahren kann. Das schaut auch nicht mehr danach aus. Also
ja, ich glaube, dass Mercedes... Ich kann mir nur das so erklären, dass Mercedes hat ja immer noch, die sind ja jetzt nicht weit weg von vorne, aber die ganzen, die eine Zeit lang haben die ja wirklich jeden Grand Prix ein neues Update gebracht und irgendwann muss man ja auch bedenken, musst du aufgrund des Budget Caps einfach aufpassen, wie viel du für diese Saison noch raushaust und wann du anfängst für die nächste Saison zu entwickeln. Und ich glaube, die haben im zweiten Viertel der Saison so viel reingepulvert, dass sie, also gerade nach Monaco, wo sie verstanden haben, wie dieses Auto funktioniert, da haben sie ja angefangen, wirklich vorne mitzufahren. Und ich glaube, dass sie einfach bis zur Sommerpause etwas gemacht haben und jetzt einfach keine wirklich großen Updates mehr bringen, sondern dass das Auto für nächstes Jahr einfach entwickeln, während die anderen Teams eben, wie Ferrari oder McLaren, eben noch Updates bringen. Und deswegen wird man den Sprung nach vorne, den wird man halten können, aber man wird nicht ernsthaft jetzt weiter vorne mitfahren können. Wäre meine Einschätzung von dem Ganzen.
Glaube ich auch. Also ich glaube so, der Ferrari den dritten Platz kannst du ihm jetzt nicht mehr entreißen.
Nein, aber Ferrari holt ja auch auf Platz 1, so ist es ja nicht. Also die haben jetzt ja auch nur mehr 39 Punkte Rückstand
auf also Red Bull. Es ist eher interessant, wie sie das Ganze da jetzt noch gestalten wird, weil es wäre natürlich jetzt wild, wenn Red Bull nicht nur Zweiter, sondern Dritter werden würde.
Also das ist absolut im Bereich des Möglichen,
muss man sagen. Es ist möglich, ja. Das ist möglich. Das
ist mir nämlich auch aufgefallen.
Die letzten vier Grand Prix hat nämlich auch Ferrari. Bis auf einen Grand Prix haben sie weniger Punkte, haben sie einen Punkt weniger gemacht als Red Bull. Ansonsten von den letzten vieren haben sie dreimal mehr gepunktet als Red Bull. Also das ist auch, wie ihr schon sagt, durchaus möglich. Und natürlich die Konstrukteur-WM ist für Ferrari jetzt auch nicht der Futsch. Also mal schauen, ich glaube auch nicht, dass sie in den nächsten paar Rennen auf einmal da diese Wunderteile rausholen und dass sie schneller sind als McLaren. Aber abschreiben würde ich es auch nicht.
Das wird jetzt mal spannend auch ein bisschen. Wir haben jetzt den Europa-Teil ja abgehakt, wo, sage ich mal, die Strecken etwas klassischer aufgebaut sind. Jetzt kommen dann die acht Rennen in Übersee. Fangen an Baku, dann Singapur, USA etc. Mal schauen, ob da noch ein Bruch passiert, ob man da jetzt eine Leistungsveränderung sieht. Aber wie habt ihr angesprochen, Mercedes könnte sich, würde ich auch dem zustimmen, jetzt erstmal schon mal aufs nächste Jahr konzentrieren. Ein Fahrer, der davon am meisten oder sehr viel profitieren könnte, ist natürlich die Neuverpflichtung für Mercedes. Dieses Wochenende ist es offiziell geworden. Kimi Antonelli wird nächstes Jahr im Mercedes an der Seite von George Russell fahren, hat auch im FP1 am Freitag sein Debüt gegeben und da gleich für
kurzes Debüt,
gleich für einen Crash gesorgt, der natürlich dann für viel, weiß nicht, ob Häme das richtige Wort ist, aber natürlich dann ein dankbarer Boden für Diskussionen war, dass dann, was das bedeuten könnte. Ich glaube, es wird einfach eine sehr gute Geschichte, wenn Kimi Antonelli dann ein erfolgreicher Rennfahrer ist, dass man einfach immer den Fun Fact raus hat, dass er bei seinem ersten Training nur 10 Minuten crashfrei war. Würdest du sagen, dieser Crash setzt ihn mehr unter Druck oder nimmt das sogar Druck von diesem wahrscheinlich einen der gehyptesten Fahrer der letzten 10 Jahre?
Ich glaube, es ist okay. Ich habe mir irgendwie so vorgestellt, jetzt, wie wäre es, wenn man einfach George Russell und Kimi Antonelli in einer WG stecken würde? Der Toto ist sozusagen die graue Eminenz, der sagt, er liebt alle seine Kinder gleich.
Aber dann müsste Toto lügen.
Ja, das ist so ein riesiges Bild von Kimi und so ein ganz kleines George Russell. Ich stelle mir das einfach so vor, was der Kimi Antonelli kommt zu haben und sagt so, hey George, danke, dass du mein Auto geliehen hast. Es ist hin. Ah, ich freue mich nur, wenn der neben George sitzt. Das wird sicher auch keine gute Partnerschaft.
Oh, das glaube ich auch nicht.
Das wird
ich
glaube,
dass das auch Konfliktpotenzial hat, weil ich auch das Gefühl habe, dass der Toto nicht alle seine Kinder kennt. Weil ich habe schon auch diese Vibes gehabt, man die letzten Jahre mitbekommen. Also ab der Lewis ist ja schon so das Nesthäkchen da, also vom Toto. Und genauso gibt mir der Kimi das Gefühl. Also. Und muss man auch sagen, wenn der Toto Max haben kann, dann ist es für mich auch klar, dass der George gehen muss und nicht der Kimi gehen muss.
Was, da gibt es einfach so eine Folge, wo da, wie damals diese ganz furchtbare Folge auf Netflix bei Drive to Survive, einfach so, dass sie in der Wohnung in Monaco treffen und so, George, ich muss mit dir reden. Du wirst nächstes Jahr nicht um die Weltmeisterschaft gehen. Ja, da, also wenn der Toto im Max kriegt, wow, das wäre wild. Das wäre wirklich wild.
Und es ist doch jetzt, wenn wir bei diesen ganzen Gerüchten sind, es ist jetzt, was das Auto betrifft, spricht relativ wenig für Red Bull.
Ja, ich glaube auch. Und das ist halt der Punkt, wenn Max überhaupt Bock hat, noch weiter zu fahren, sehe ich aktuell, wir reden jetzt auch wieder von so ein bisschen, ja, 5 Rennen, wo Red Bull jetzt schlecht ist, kann genauso gut sich auch nächste Saison wieder anders rauskristallisieren, aber wenn der Trend jetzt fortgesetzt wird und Max ja, sag ich mal, ja auch jetzt einer ist, der empfindlich auf solche Leistungsveränderungen reagiert, um es diplomatisch auszudrücken, kann ich mir schon vorstellen, dass er seine Karriere, solange sie dann noch sein mag, nicht bei Red Bull beenden wird, sondern dass er vielleicht doch noch ein anderes Abenteuer ausprobieren wird, und ich glaube, fast jedes Team würde mit offenen Armen natürlich die Möglichkeit bieten, wenn es natürlich auch vertraglich und so weiter möglich ist. Deswegen, ja, das wird auf jeden Fall spannend. Ich bin sehr gespannt auf Antonelli, wie das wird, die erste Saison. Eine erste Formel-1-Saison in einem sehr, ja, in einem prestigeträchtigen, einen der Top-Teams zu haben, ist eine besondere Art der Herausforderung, glaube ich. Natürlich auch unendlich viele Möglichkeiten. Bei Oscar haben wir es jetzt gesehen, es hat funktioniert, noch ein bisschen Eingewöhnungsphase im ersten Jahr noch. Kimi natürlich noch eine Spur, glaube ich, sicher jünger als Oscar bei seinem Debüt. Bin ich sehr gespannt. Ich glaube aber, wenn, dann ist natürlich auch Mercedes einer der besseren Rennställe für so einen Start in die Karriere, während bei Ferrari natürlich die italienische Presse immer da hinten sitzt, bei Red Bull die Peitsche des Helmut Markus ständig über einen schwebt, ist da, glaube ich, bei Mercedes und natürlich mit Toto, glaube ich, hast du ein bisschen an Spielraum. Und ich würde sagen, jetzt noch ein anderes großes Thema ist natürlich Franco Colapinto. Bevor wir da jetzt noch auf ein paar mehr Einzelpositionen eingehen, aber Franco Colapinto, neuer Rookie bei Williams, ersetzt Logan Sargeant für die restliche Saison, bevor er dann von Carlos Sainz ersetzt wird. Heute mit Platz 12, ich glaube, ein Ergebnis gebracht, mit dem man sehr, sehr zufrieden sein kann bei Williams, war in keine Crashs verwickelt. Man hat ihn eigentlich auch, glaube ich, in der Fernsehübertragung so gut wie gar nicht gesehen. Mir ist er zumindest nicht einmal wirklich aufgefallen.
Hat aber damit eigentlich gleich das Career-High von Logan Sargeant eingestellt.
Ja, genau.
In seinem ersten Rennen.
Würde ich nämlich auch
sagen. Und das Auto nicht hingemacht. Ist
positiv, ja. Ich würde auch sagen, nämlich, dass das komplett positiv ist.
Und wir haben recht gehabt, oder? Dass Logan sofort ersetzt wird. Das haben wir doch in der letzten Folge gemutmaßt, dass der Logan nicht die Saison fertig fährt.
Mhm. Ja, also es ging dann doch.
Sollten Glücksspiel betreiben. Lotto ist am Montag. Also Mittwoch und Sonntags.
Ja, heute ist.
Morgen Lottospiel.
Heute noch. Würde ich jetzt sagen, eben versöhnlicher Start mal. Qualifying war jetzt nicht so stark, Platz 18 nur, aber wenn es das dafür dann im Rennen eben und den dann wieder in so einem Compris, wo es ein bisschen durcheinander zugehen kann auch, dann, dass du da ruhig durchkommst, das bringt dir dann mal eine Position 12 ein. Und Alexander Albon, wenn wir schon dabei sind, Platz 9.
Mega.
Natürlich mega gut. Auch gestartet von Platz 9, zwei wichtige Punkte für Williams geholt. Das ist, glaube ich, für Williams und für James Falls, der ja viel Kritik einstecken hat müssen dieses Wochenende, nachdem er sich ein bisschen am Fanliebling mit Schumacher abgearbeitet hat, ist man da jetzt bei 6 Punkten und mit ein bisschen Wunder und ein bisschen Glück kann man da Alpine vielleicht noch ein bisschen zu nahe rücken in der Weltmeisterschaft.
Ich möchte aber da gleich highlighten, wie gut Kevin Magnussen gefahren ist und wie ständig gesehen hat im Broadcast, gefühlt ständig überholt, geballert, Zehnter im Haas.
Ja, sehr aktiv.
Mega, oder?
Ich habe da jetzt leider in meiner Übersicht die Pitstops nicht drinnen. Das hätte mich jetzt noch interessiert, wie viele Stops die hatten, weil ich glaube, die Williams, also gerade Alexander Albon, ist auch mit einem Stopp gefahren.
Ah, okay.
Das wäre jetzt noch interessant. Ich schau mal, ob ich das noch parallel finde. Ja, Kevin holt den Punkt für Haas. Ist auch ein bisschen, glaube ich, ist so ein bisschen natürlich mit Kevin Magnussen Art rabiat da durchgekommen. Hat auch ein bisschen im Matti, glaube ich, du hast kritisiert im Qualifying, dass er da ein bisschen eine gelbe Flagge verursacht hat.
Ja, ich habe das Qualifying nur so nebenbei schauen können gestern, aber das war in im ersten Qualifying-Abschnitt. Da waren die Haas auf 13 und 14, glaube ich. Und da waren hinter ihm 5 Autos, die einfach alle auf einer schnellen Runde waren. Er ist einfach in der letzten Kurve, ist auf einmal langsamer geworden und ist einfach nur so ein bisschen raus. Genauso hat es für mich gewirkt, so, dass er einfach eine gelbe Flagge provoziert. Ich möchte ihm das jetzt nicht unterstellen, dass das mit Absicht war, aber es hat zumindest sehr so gewirkt, weil alle anderen mussten dann vom Gas runter, obviously, nachdem es die letzte Kurve ist, vom Start-Ziel geben, in dieser Hochgeschwindigkeitskurve da, wenn es da lupst, verlierst die Sekunde halt. Und das hat sie halt in Q2 gebracht. Also von dem her, aber gut, wie dem auch sei, er hat einen Punkt fürs Haas-Team geholt. Also, I guess war alles gut.
Ja, alles dementsprechend richtig gemacht, Haas. Damit auch, glaube ich, den sehr abgesicherten 7. Platz und ihr schielt schon eher Richtung Racing Bulls auf Platz 6, als dass sie sich von hinten Sorgen machen müssten, weil auch die Alpines sind da jetzt wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. 14., 15. Auch eher. Esteban ist relativ lange da um den Platz 10 herumgefahren ist, mir vorkommen. Hat er auch nur einen Stopp, aber ist trotzdem nur 14er geworden, also da ist nichts gegangen. Und wie ich es vermutet habe, Alben übrigens, Alben Magnussen beide mit einem Stopp. Colapinto auch. Und Danny Rick sogar auch. Hätte mich nicht gewundert, wenn der noch mal wegen irgendeinem Schaden reinkommen hat müssen, aber der hat ja auch 15 Sekunden Strafe gehabt. Wegen einem Mechaniker mit einem beeindruckenden Blackout.
Wobei ich sagen muss, irgendwie, dass man es richtig leid geht, dann wäre der Mechaniker sehr wenig gearbeitet am Auto beim Absitzen der Strafe, hat da kurz hingetätschelt und dann eh gleich seine Hand weggenommen. Und
der hat sich selber geärgert, ja.
Dass man da nicht einfach die Glock neu startet oder
das finde ich auch.
Durch muss, das also, habe ich jetzt echt.
Der greift den Frontflügel an, einfach nur
aus Gewohnheit.
Du hast ja gesehen, dass er da nicht einmal mit einer Schraube oder irgendwas dort ist, um den zu verstellen, sondern einfach nur hingegriffen. Er hat direkt geärgert. Dann macht es das, dann ändert es vielleicht diese Regel ein bisschen so, wenn das passiert, alles okay, kann ja passieren, aber dann fängt es halt mit der Glocke einfach, dann soll die FIA sagen, okay, wir starten halt einfach dann nochmal, auch wenn ihr schon 2 Sekunden abgesessen habt, nochmal bei null und dann die 5 Sekunden, weil da kann auch der Fahrer nichts dafür, dem 10 Sekunden dafür aufbrummen, für das, dass er ja eh seine 5 Sekunden dort gestanden ist. Ah, schon sehr hart.
Ja, das finde ich auch etwas übertrieben. Aber gut, das hat natürlich dann für Danny, war dann nicht mehr allzu viel zu holen. Ja, gibt es sonst für euch einen Fahrer noch, über den ihr reden wollt, irgendein Team, was
Sauber.
Ja, weiß nicht, wollen wir darüber reden?
16. Weiß ich nicht. Da hätte ich eher noch Lance Stroll. Warum ist
das ist auch bemerkenswert, der 19. Platz hinter dem Sauber. Keine Ahnung. Aber man muss auch zugeben, man hat den auch nicht, ich habe auch Alonso nicht gesehen. Ich habe die in der Übertragung nicht gesehen. Ich habe von den beiden gar nichts mitbekommen. Ich meine, dass man nichts von den Sauber sieht, wundert mich jetzt nicht. Aber ja, auch Lance, ich kann es euch nicht sagen. Hatte der einen Stop mehr?
Ja, 3 Stops hatte Lance. Ich weiß, dass er relativ früh nach hinten gerutscht ist. Also noch ein gutes Stück nach hinten gerutscht ist. Aber was dann im weiteren Verlauf ist glaube ich, hat sich der Broadcast gedacht, dass es nicht wert zu zeigen.
Tja. K-Mac hat die Penalty Points überschritten. Das heißt, Olli Biermann wird aktiviert in Baku.
Ja? Hat er jetzt, hat er bekommen? Rennsperre für Magnussen, tatsächlich.
Ja!
Im heutigen Rennen wegen dem Zwischenfall mit Pierre Gasly 2 Strafpunkte. Damit haben wir das allererste Mal einen Fahrer, der wegen den Strafpunkten gesperrt ist. Das ist ja wild.
Wild, oder? Wir erleben immer noch neue Dinge in dem Podcast.
Aber ist Olli Biermann. Wird der? Ist das schon official? Nein, oder?
Nein, nur bei so einem Blogger habe ich das jetzt gesehen.
Wer werden der Ersatzfahrer theoretisch von Haas? Ist es Biermann gewesen? Nein, oder?
Na, der war von Ferrari, oder? Nein, Giovinazzi ist von Ferrari. Warum ist der Biermann im Ferrari gesessen?
Hatte Gio da nicht ein Rennen vom Lehrer?
Das kann sein, ja. Ja. Vielleicht ist eh nicht, vielleicht ist eh der Biermann der Ersatzfahrer.
Ich denke, das also.
Google schnell.
Meine Internetquellen werden mich doch nicht im Stich lassen.
Ernst Haas. Wer ist Ersatzfahrer für Haas 2024? Der Olli und Fittipaldi sind die Ersatzfahrer. Also, es könnte einer von beiden sein.
Und ja, dann wird es ja höchstwahrscheinlich der Biermann sein.
Biermann sein, nachdem der nächstes Jahr in dem Auto sitzt.
Ja.
Weil so kannst du ihm auf das Auto einstimmen. Stell dir vor, der holt noch einen Punkt in dem Haas jetzt am Wochenende. Dann hätte er einen Punkt, dann hätte er 7, hätte er mehr als K-Mac dann. Und dann hätte Olli mehr Punkte als Sargent in seiner ganzen. Ich weiß nicht, hat Sargent überhaupt einen Punkt
gehabt in seiner Karriere? Ja, letztes Jahr in Austin hat er einen Punkt gehabt.
Okay. Aber dann selbst der Olli mit 2 Grand Prix Starts hätte er wesentlich mehr Punkte. Und selbst in einem schwächeren Team.
Ja, oder als Mazepin oder was in Nicolas Latifi.
Ja.
Gibt noch ein paar andere.
Na, ich bin gespannt.
Baku. Ja, aber war echt super, dass wir wieder mal so richtig schönes Rennen gehabt haben mit ein bisschen Emotionen drinnen. So soll es doch sein. Weil wir haben uns schon gedacht, nach Sandford oder 20 Sekunden Vorsprung auf den nächsten, das wird jetzt schwierig, aber
nein.
Diese Saison war es doch zu überraschen.
Hat gut
sagen,
funktioniert, ja. Und ich muss sagen, ich persönlich freue mich auch auf Baku. Ich habe es schon, glaube ich, in letzter Woche gesagt. Ich bin da eigentlich Nicht abgeneigt?
Du meinst von einer Demokratie zur nächsten?
Von Italien zu... Weißt du, was in Italien ist?
Nein, das der Baku, die hat nicht gut funktioniert. Baku ist immer alles so... So, ich finde, Baku ist immer so ein bisschen so artificial, oder?
Ja, nein, voll, schaut die Stadt schaut nicht aus, echt aus. Richtig. Null, ja. Ja, das ich weiß voll, was du meinst. Das schaut überhaupt nicht echt aus. Aber ich finde, die Strecke bietet immer Potenzial auch für ein bisschen Action. Sie ist, finde ich, unterhaltsam anzuschauen, trotz Straßenkompri. Und du hast halt so ein bisschen eben die, ich sag mal, die Gefährlichkeiten eines Straßenkompris hast du da drinnen, deswegen.
Da haben wir 2021 die Weltmeisterschaft verloren, Matti. Du bist da gerade
ausgefallen. Da sind wir immer noch anderer Meinung, aber die Weltmeisterschaft wurde nicht in diesem Rennen verloren.
Das ist für mich jetzt der singuläre Grund. Baku, der schwerste Trauma. Und Baku ist es nicht einfach der Ort, wo der Charles Leclerc gefühlt schon dreimal seine Achse abgerissen hat in der einen Kurve und in der Altstadt.
Nein, das ist eh nur einmal passiert, aber es ist bei seinem, wo er so Formel 1 das Spiel gespielt hat und gestreamt hat.
Ja, genau. Also,
nee, aber unsere Straßenkünstler, der Charles hat eh gesagt, der freut sich und der Checo freut sich auch.
Ja.
Ja, na gut, wir haben natürlich jetzt noch eine Woche Pause, kein Tripleheader, war jetzt nur ein Doubleheader nach dem Sommer. Nächste Woche gibt es eine reguläre Folge Overtake mit News, Social Media News, was uns noch so einfällt. Danach ist dann eben wieder Baku, da ist wieder Renn-Action und jetzt zum Ende der Folge gehen wir einmal noch das Endklassement von, sage ich mal, einem der ja, unterhaltsamsten Compris wahrscheinlich in diesem Jahr. Den Sieg Charles Leclerc im Ferrari, sensationell und natürlich höchst emotional gewinnt er da für Ferrari in Monza in Italien. Oscar Piastri muss sich mit Platz 2 zufrieden geben, genauso wie Teamkollege Lando Norris mit Platz 3. Gefühlte Niederlage, wie sie beide auch im Interview gesagt haben. Carlos Sainz auf Platz 4, relativ unscheinbares Rennen gefahren, hat am Schluss noch alles getan, was in seinen Möglichkeiten war, mit abgenutzten Reifen die McLaren aufzuhalten, hat aber dann einen guten vierten Platz geholt. Lewis Hamilton, fünfter im Mercedes, Max Verstappen auf Platz 6 im Red Bull, George Russell nach einem schwierigen Start, Platz 7 noch im Mercedes, Sergio Perez auf der 8 im Red Bull, Alexander Albon mit einer guten Performance auf der 9 und 2 Punkten, Kevin Magnussen holt auch noch einen Punkt für Haas auf Platz 10, Fernando Alonso leider wieder Punkte los auf Platz 11, glaube auch schon auch noch sehr viel Unzufriedenheit mit dem Auto geäußert in diesem Wochenende. Franco Colapinto mit dem beim Debüt des Argentiniers ein 12. Platz im Williams. Danny Ulrich trotz Strafen noch auf Platz 13 im Racing Bull. Da vor den Alpine Esteban Ocon, Pierre Gasly auf den Plätzen 14 und 15. Valtteri Bottas im Sauber auf der 16. Nico Hülkenberg auch nach einem schwierigen Start nur auf Platz 17. Schlussendlich Gunther Show 18. im Sauber und Lance Stroll aus unerfindlichen Gründen, die uns nicht klar sind, auf der 19. ja, Yuki Tsunoda nicht ins Ziel gekommen, hat relativ früh in Runde 7 schon abstellen müssen nach einem Kontakt mit einem Haas. Gut, liebe Leute, wenn ihr Feedback auch an uns habt jetzt zum Schluss noch, schickt uns gerne eine Mail overtakef1@gmx.at oder rührt euch auf Instagram @overtake_df1podcast sind wir zu finden, abonnieren, folgen, dort gibt es dann auch immer unsere Tipps und ja, liebe Leute, Jungs, habt ihr noch was zu sagen für unsere Zuhörer? Freut euch auf ein rennfreies Wochenende?
Ja. Wir hatten eh so viele rennfreie jetzt.
Das stimmt. Es kommen noch einige. Also wir haben ja noch zwei Tripleheader vor uns. Also gut, dass wir ein bisschen Energie tanken können. Wir hören uns sowieso nächste Woche. Und ich würde sagen, bis dahin wünsche ich euch alles Gute, alles Liebe. Bleibt brav, bleibt gesund und René.
Wie immer, genug Benzin im Tank. Ciao.
Tschüssi.
Ciao.